Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Heute ist ja der 13. August und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich denke dann wahrscheinlich auch, weil ich eben in Berlin bin, immer noch an den 13. August 1961, auch wenn ich den ja nicht erlebt habe. Aber er hat diese Stadt ungeheuerlich geprägt, spürt man immer noch. Vor 58 Jahren ist die Mauer da gebaut worden, ist Deutschland endgültig getrennt worden. Und das hat ja nicht nur viele Menschen auseinander, Familien auseinandergerissen und Schicksale besiegelt. An dieser Mauer sind auch Menschen gestorben, mehr als 140. Sie wollten aus der DDR fliehen, sind erschossen worden oder auch ertrunken. Claudia van Laak hat sich mit einem Westberliner Feuerwehrmann getroffen, der einem kleinen Kind helfen wollte, aber nicht durfte.
Ein Sommertag am Kreuzberger Ufer der Spree. Ein Ausflugsboot tuckert vorbei. Am gegenüberliegenden Ufer in Friedrichshain flanieren Touristen an der East Side Gallery vorbei, dem längsten Teil der Berliner Mauer, der heute noch erhalten ist. Rechts fällt der Blick auf die Oberbaumbrücke aus rotem Backstein, über die gerade die gelbe U-Bahn der Linie 1 fährt. Vor uns die Reste einer Brücke, nur noch der Mittelpfeiler ist erhalten.
Das ist die Brommelbrücke.
Das war die Brommelbrücke,
ja. Ja, ist richtig, ja. Die ist also im Krieg zerstört worden.
Klaus Abraham, 81 Jahre alt, früherer Brandoberamtsrat der Westberliner Feuerwehr.
Und nach Krieg ist sie deswegen berühmt geworden, weil hier im Prinzip, also wir das erste Mal ein Kind hatten, was hier spielte am Ufer und hier reingefallen ist.
1960, also noch vor dem Mauerbau, beginnt der sportliche Klaus Abraham mit seiner Ausbildung bei der Tauchergruppe der Westberliner Feuerwehr. Da ist Berlin zwar schon lange in vier Sektoren geteilt, aber die Grenze zwischen dem sowjetischen und den drei Sektoren der Westalliierten ist noch durchlässig. Ost- und Westberliner arbeiten zusammen, auch bei der Suche nach dem ertrunkenen Kind.
Ich werde nie vergessen, wo ich also vom NVA-Boot tauchen konnte und wir gemeinsam mit der Volkspolizei hier versucht haben, diese Kinderleiche zu finden. Wir haben gemeinsam gearbeitet, war aber vor dem 13. August.
An den 13. August 1961 kann sich der Rentner, kurze Hose, weiß-blaues Poloshirt, noch gut erinnern. Gibt es doch zu dieser Zeit noch Kollegen aus Ost-Berlin bei der Westberliner Feuerwehr.
Die waren verzweifelt, die wussten wirklich nicht, was nun noch passiert, ja. Und ich kann auch verstehen, und es ist so verständlich, dass dann viele gesagt haben, ich gehe erstmal wieder zurück. Man hat ja immer gedacht, das ist eine vorübergehende Maßnahme.
Wir spazieren in Richtung Oberbaumbrücke. Dort, wo früher ein Ruderclub war, hat sich ein Café mit Terrasse direkt an der Spree etabliert. Klaus Abraham rührt in seinem Cappuccino. Vor sich auf dem Tisch breitet er vergilbte Zeitungsausschnitte und Schwarz-Weiß-Fotos in Klarsichthüllen aus. Fünfjähriger in Spree ertrunken, Helfer mussten tatenlos zusehen, lautet eine Schlagzeile. Eine andere? Als die Grenzpolizisten endlich handelten, war das Kind schon ertrunken. Dazu ein Foto des fünfjährigen Siegfried Krobot, gestorben im Mai 1973.
Hier sind wir hier alle anstehend am Ufer, ja, und wollen da tauchen und ja, die Möglichkeit war nicht gegeben. Dieser Fünfjährige, der hier ist, der ist beim Spielen, ist der also ins Wasser gefallen, in die Spree gefallen.
Ein Freund des Jungen alarmiert die Feuerwehr. Die rückt an, darf aber nur mit einer Genehmigung Ost-Berlins in die Spree, um das Kind zu retten. Klaus Abraham erinnert sich genau. Er erzählt lebhaft, seine blauen Augen glänzen, die Hände wirbeln in der Luft. Wir haben dann den Kommandanten der Grenztruppen an der Oberbaumbrücke informiert, sagt er.
Und der Kommandant hat dann nur gesagt, es kommen sofort Einsatzkräfte, Taucher der Ostberliner Feuerwehr und die werden die Suche beginnen und sie bleiben bitte dort, wo sie sind und halten sich zurück.
Erst eine Stunde später kommt das Ostberliner Boot, da ist der fünfjährige Siegfried schon ertrunken. Doch nicht nur die Grenztruppen der DDR verhindern, dass die Westberliner Feuerwehr Leben rettet. Auch die Amerikaner haben ein Wörtchen mitzureden.
Und jedes Mal, wenn so ein Vorfall war, kamen die Amerikaner mit einem Jeep und die hatten dann das Sagen an der Einsatzstelle. Ja, das ist auch nicht so bekannt, weil das internationale Tätigkeit war. West-Berlin war ja nie ein autonomer Selbstständiger. Wir hatten unsere Verfassung in West-Berlin, waren unter Vorbehalt der Alliierten. Ja, wir standen ja immer unter dem Alliierten Kontrollrat. Und die kamen dann an und haben dann also im Prinzip auch die Vorgaben gemacht, was dürft ihr und was dürft ihr nicht.
Einfach Zivilcourage zeigen und in die Spree springen, um ein Menschenleben zu retten? Klar haben wir darüber nachgedacht, sagt Klaus Abraham heute.
Ja, man erwartet eigentlich, dass diese Kräfte dann auch was tun. Ja? Aber sie müssen auch nicht verkennen, dieses Gewässer hier, war auch sicher so abgesichert, dass sie unter Wasser Geräte eingebaut haben. Stacheldraht war da unten. Da waren also viele Sicherungsmaßnahmen, damit Schwimmer von Ost nach West nicht kommen können. Da ist auch noch die Frage, ob wir nicht selbst zu Schaden gekommen sind.
14 Jahre nach dem Mauerbau unterzeichnen der Westberliner Senat und die DDR-Regierung ein Abkommen über Rettungsmaßnahmen in den Berliner Grenzgewässern. Es regelt, dass in Notfällen die Westberliner Feuerwehr sofort zum Einsatz kommen darf, ohne die DDR-Grenztruppen zuvor zu fragen. 5 unschuldige Kinder müssen sterben, bis diese Vereinbarung getroffen wird.